Auf dem Stundenplan steht ja jetzt das nächste Thema, und zwar der Weg zum Heil. Und ich habe zu Hause so einen Spruch aufgehoben, der ist in Stein gemeißelt im Dom zu Lübeck. Und das sind eigentlich wichtige Worte. Ich dachte, ich lese die mal vorweg. Da heißt es so: Ihr nennt mich Retter und lasst retten euch nicht. Ihr nennt mich das Licht und glaubt nicht an mich. Ihr nennt mich den Weg und geht ihn nicht. Ihr nennt mich das Leben und begehret es nicht. Ihr nennt mich Meister und folget mir nicht. Ihr nennt mich herrlich und liebet mich nicht. Ihr nennt mich weise und fraget mich nicht. Ihr nennt mich Herr und dienet mir nicht. Ihr nennt mich allmächtig und vertrauet mir nicht. Kenn ich euch einstens nicht, so wundert euch nicht. Ich meine, so geht es ja vielen Millionen Menschen, aber ich hoffe, es geht niemanden so, die wir hier versammelt sind, sondern wir kennen den Retter, wir kennen das Licht und wir kennen den Weg, über den wir auch heute noch mehr hören wollen, nämlich der Weg zum Heil. Und ich dachte in dieser Stunde, wenn ich Bibelstellen angebe, dass ihr die Stellen aus der Mitte lesen werdet, bitte laut und lasst auch nicht zu lange Pausen entstehen. Wer die Stelle hat, darf sie auch gerne lesen. Und wir wollen als erstes Johannes 14, Vers 6 aufschlagen. Und ich lese mal den ersten Vers hier selbst. Ein Wort des Herrn. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist so eine ganz klare Aussage. Aber doch möchte ich euch mal fragen, wie ihr über diesen Ausspruch denkt. Viele Wege führen nach Rom, aber ist das auch in Bezug auf die Seligkeit anwendbar? Was meint ihr? Äußert euch mal. Führen da auch viele Wege zum Heil? Ja, also das ist die richtige Aussage. Es ist nur ein Weg und Christus sagt, ich bin der Weg. Also wenn Menschen auch manchmal sagen, es gibt verschiedene Wege, um einmal bei Gott sein zu können, dann wollen wir das nicht akzeptieren. Ich meine, damit verbunden sagen ja auch viele Menschen, wir glauben doch alle an den einen Gott. Ja, was machen wir damit mit der Aussage? Wir glauben doch alle an den einen Gott. Hilft das schon mal auch den Menschen, auf den einen Weg zu kommen? Was meint ihr? Ja, sie glauben auch, und noch eine Ergänzung vielleicht dazu in Bezug auf den einen Weg. Hilft das nur, an Gott zu glauben? Ich denke da an eine Aussage des Herrn Jesu, die beginnt so: Wer den Sohn hat, wie heißt es da weiter so sinngemäß, der hat auch, ja, oder den Vater, ja, oder wer den Sohn kennt, der kennt auch den Vater. Also, wer auf den einen Weg zum Heil kommen will, der kommt sozusagen an Christus nicht vorbei. Der Weg zu Gott geht nur über Christus. Da gibt es ja andere Weltreligionen, die heißen wie? Ja, Buddhismus, noch etwas. Bitte? Hinduismus. Islam, Nicht zu vergessen, das Judentum gehört auch noch zu einer großen Weltreligion. Und alle oder manche von denen mögen ja auch sagen, nun, wir haben ja alle den einen Gott. Manchmal las ich schon am Anfang des Jahres, dass da so ein, wie haben sie das genannt, ökonomisches Gebet oder so. Dann kamen Vertreter der verschiedenen Religionen zusammen und haben dann so zusammen gebetet. Nur dachte ich dann manchmal, ja, was ist das für ein Gebet? Der Jude glaubt nicht an Christus, der Moslem auch nicht, und doch wollen sie alle zusammen ein Gebet dort durchführen. Ich habe da ein Heftchen mal ausgeliehen bekommen von einem M. Urban. Er schrieb da über die Ökumene. Und dann hat er dort ein Zitat hervorgebracht. Ein Zitat der inzwischen verstorbenen Mutter Teresa, die auch in evangelikalen Kreisen verehrt wird. Und die hat dann so gesagt, wenn wir von Angesicht zu Angesicht Gott begegnen und ihnen unser Leben aufnehmen, und jetzt passt mal gut auf, werden wir ein besserer Hindu, ein besserer Muslim, ein besserer Katholik, ein besserer Gedankenstrich, was immer wir sind, Gedankenstrich. Man muss Gott annehmen, wie er in unserer Vorstellung existiert. Nun, die Frage, ist das biblisch? Können wir das so akzeptieren oder nicht? Ja, das ist richtig so. Der Schreiber schreibt hier noch vorweg, da können einem ja bald die Haare zu Berge stehen oder sich die Haare sträuben, wenn man so etwas liest und dann vielleicht noch als in Ordnung anerkennt. Nehmen wir doch den Hinduismus. Was ist das? Hinduismus, hat das irgendwas mit göttlicher Religion zu tun? Ja, Hinduismus ist der reinste Götzendienst. Die haben da einen Gott, der heißt Vishnu, der andere Shiva und der andere Shakti und wie sie da noch alle heißen mögen, das ist Hinduismus. Und wie kann ein Mensch, wenn er nur in seiner Vorstellung an Gott glaubt, ein besserer Hindu werden? Meinetwegen soll er ein besserer werden, aber er wird kein Christ und kein Mensch, der auch Seligkeit erlangt bei Gott. Oder der Islam. Für mich ist das ja ein Rauch, der aus dem Abgrund kommt und die Botschaft von der Liebe Gottes ist unbekannt im Islam. Dort kennt man auch nicht das Wort Vater, wie es Christus uns lehrt, dass wir einen himmlischen Vater haben. Und dort im Islam, habe ich da mal zwei Sachen hier notiert, wird ja so gelehrt, wer Jesus Christus als Sohn bekennt, der wird ewig in der Hölle verdammt. Wer Allah, in Klammern einen Sohn, beistellt, dem verwehrt Allah das Paradies. Seine Heimstätte ist das Feuer. Ja, Sure 5, 72. Und dann noch Sure 9, Vers 30. Untersprechen die Nazarener, der Messias ist Gottes Sohn. Welches ist das Wort ihres Mundes? Allah schlag sie tot, wie sind sie ohne Verstand? Nun, ich dachte, ich gebe das mal hier wieder, um auch zu zeigen, wenn Menschen sagen, wir glauben alle an einen Gott, dass das ganz unbiblisch ist, ja wirklich teuflisch, so könnte man sagen, und es nicht von Gott kommt. Und deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir auch solche Aussagen, die auch getätigt werden, dass Hauptsache man hat Gott in irgendeiner Vorstellung, dass man dann auch ein besserer Mensch wird. Das ist nicht der biblische Weg. Der Weg zum Heil sieht anders aus. Er führt alleine auch über Christus und wird uns alleine durch das Wort Gottes gewiesen. Das ist immer wieder die Grundlage. Und die Lehre vom Heil, sie muss in allen Punkten biblisch sein. Und Christus hat klar gesagt, wie man zu Gott kommt. Und nachdem ja auch manches von dem wahren Evangelium durch die Jahrhunderte mehr und mehr zugedeckt wurde, haben wir ja auch von Brüdern, die ja auch wieder Licht bekamen über verborgene Wahrheiten oder zugedeckten Wahrheiten, dieses Lied gedichtet. Wieder zurück zu der Bibel, folgend dem Rufe des Herrn, hin zu dem Worte des Heilands, die wir befolgen, so gern. Und im Chor heißt es da immer wieder, hin zu dem Lichte im Wort, sei unsere Losung für immer, heilig dem Herrn, immerfort. Und das sollte uns sehr wichtig sein, dass wir uns alleine an die Bibel halten. Wichtig für mich war auch noch, was Paulus gegen ihr Lehrer sagt, und zwar in Galater 1, die Verse 8 und 9. Lies das bitte jemand. Ja, Christus hat uns das Evangelium gebracht und Paulus, und das ist mir wichtig geworden, er schließt sich und auch seine Mitarbeiter ein und sagt, also so auch wir oder ein Engel Evangelium anders predigt, als wir es gepredigt haben, der sei verflucht. Er nimmt also eine ganz deutliche, klare Stellung gegen jede falsche Lehre ein, die abweichend ist von dem Evangelium. Und er wiederholt diese Aussage, und so wollen wir auch daran festhalten, das, was Paulus sagt, das ist auch maßgebend hier in diesem Zusammenhang. Der Mensch muss Christus und sein Blut zur Reinigung in Anspruch nehmen, dann bekommt er Erlösung und Heil. Alles andere ist Selbstbesserung oder Selbstaufrüstung, aber keine Erlösung. Der Mensch kann an sich arbeiten und sich selbst zu bessern versuchen, aber die Gnade Gottes macht nur aus einem Sünder ein Kind Gottes. Paulus sagt ja einmal, prüfet alles, darunter ist auch einzuschließen jede Verkündigung, ob es biblisch ist und was Menschen lehren oder sagen, das ist zu prüfen, ob es stimmt. Auch jetzt könnt ihr das prüfen anhand des Wortes Gottes, was ich sage, ob es biblisch ist oder nicht. Manche haben schon so sehr auf Menschen geschaut und dabei vergessen, es immer wieder mit dem Worte Gottes zu prüfen und sind dann dadurch auch in Irrtum gekommen und von dem wahren Worte Gottes abgeirrt. Das war jetzt mal vorweg so die Einleitung. Und ich möchte den Weg zum Heil so in drei Punkte aufteilen. Und ich dachte, ich sage mal immer so, wie ich es bei mir notiert habe. Erstmal Groß A, die Bedingungen zur Erlangung des Heils. Und dann Römisch 1, geistliche Erweckung. Und die geistliche Erweckung, das vollzieht sich ja so, dass der Mensch auch angesprochen wird durch den Geist Gottes. Festzustellen ist zunächst einmal, dass die Sünde den Menschen von Gott scheidet. Das fand schon im Paradies statt, der erste Ungehorsam, er schied die Menschen von Gott. Und somit waren sie keine Kandidaten mehr, die dort im Paradies weiter wohnhaft bleiben durften oder wohnhaft bleiben konnten. Und sie wurden aus dem Paradies vertrieben. Also diese Trennung, die wird in der Heiligen Schrift, so wollen wir es auch festhalten, als ein geistlicher Tod dargestellt. Wir lesen dazu Epheser 2, Vers 1. Ja, da hat also Paulus festgestellt, die Geschwister, sie waren einmal tot in Übertretung und Sünden. Nicht natürlich tot, aber geistlich tot. Aber es scheint immer mehr so zu sein, dass die Menschen die Sündhaftigkeit der Sünde mehr und mehr aus dem Auge verlieren. Und deshalb möchte ich uns auch dafür empfindlich machen. Was sagt Gottes Wort? Wodurch fällt der Mensch von Gott ab? Wodurch gerät er in eine Trennung von Gott? Oder wodurch wird er von Gott getrennt? Und wie kommt er wieder zu Gott zurück? Also er wird von Gott getrennt durch jede Sünde. Und hier dürfen wir den Blick zum Worte Gottes nicht verlieren. Gottes Wort ist der Maßstab. Aber man baut auch hier und da auf eigene Ethik, auf eigene Moral. Und dann kommen manchmal so ungewisse Aussagen auf. Zum Beispiel die Frage, gestern hörten wir ja auch, dass so und so viele junge Menschen Selbstmord begehen. So möchte ich euch fragen, ist Selbstmord Sünde oder ist es keine Sünde? Was meint ihr? Ja? Haben wir Beispiele in der Heiligen Schrift darüber? Wer hat zum Beispiel Selbstmord begangen? Alten Bund, Neuen Bund? Judas, was war das für ein Mensch? War er noch ein Kind Gottes oder nicht? Bitte? Ja, Saul im Alten Bund. Hatte er noch die richtige Verbindung mit Gott? Nein. Also haben wir hier im Alten wie im Neuen Bund schon Anhaltspunkte, wie es die Heilige oder wovon die Heilige Schrift spricht. Ich meine, auch wenn man stark depressiv ist, haben wir denn einen Heiland, der auch heilen kann? Ist es ihm nicht auch möglich, heute genauso Menschen zu heilen, die auch ja, der Seele nach krank sind? Ich glaube, da scheint es manchmal so, als wenn der heilende Heiland, der Heiland der Welt, manchmal nicht mehr so in Anspruch genommen wird. Man sucht mehr und mehr Menschenhilfe, anstatt Hilfe beim Herrn. Also für mich ist eigentlich die Sache soweit klar, dass wenn man selig sterben will, man nicht Hand an das eigene Leben anlegt. Ist der Mensch in geistiger Verwirrung oder gerät ein Mensch in geistiger Verwirrung, besaß er aber vorher das Heil, dann wird Gott den Menschen danach beurteilen, wie sein zuletzt gewesener Zustand war, als er noch geistig gesund war. War er vorher kein Kind Gottes, wurde dann geistig krank, dann wird Gott ihn auch nach dem zuletzt gesunden Zustand beurteilen. So ist das auch mein Verständnis. Ich weiß nicht, wie ihr Brüder das da so. Ja. Und so wollen wir auch daran festhalten und auch diese Sache doch klar sehen. Ich habe da einen Artikel auch in einer christlichen Zeitschrift gelesen von einem Jochen Klepper, der mit seiner Ehefrau auch ins KZ kommen sollte. und man dann auch Selbstmord beging. Und der Schreiber, der sagt dann auch so, ich möchte auch keine theologische Antwort auf die Frage geben, ob Christen sich das Leben nehmen dürfen. Also ich finde solche Aussage unmöglich. Und wenn es dann auch noch in der Perspektive steht, das ist ja auch ein Blatt der freikirchlichen, des freikirchlichen Bundes der Gemeinde Gottes. Ich erwarte eigentlich auch von solchen Blättern doch klarere Aussagen in diesen Punkten. Und ich meine, wenn der Mensch sich mehr und mehr von Gott abwendet, dann kommen so mancherlei Dinge auch zustande. So ist also das so, dass der Mensch doch erweckt werden muss durch den Geist Gottes. Und solche Menschen, sie müssen aus dem geistlichen Schlaf doch endlich mal wach werden. Wir lesen mal dazu Epheser 5, Vers 14.
Darum heißt es, wach auf, wer schläft, und stehe auf an den Toren.
Ja, das ist also eine Aufforderung an einen jeden Sünder. Wache auf, der du stehst, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Ein Aufruf, wach zu werden. Ein erfahrener Prediger hat mal gesagt, manche Menschen halten die Erweckung für eine Bekehrung. Und ich will niemanden in Zweifel bringen, auch niemand das Heil absprechen, aber Acht zu geben ist doch darauf, dass nicht ein Mensch, der nur erweckt worden ist, in gewisser Weise eine Rührung empfand, der dann meint, nun, das ist jetzt meine Bekehrung gewesen. Der Mensch muss wirklich durchdringen. Er muss doch wissen, der Herr hat mir meine Schuld vergeben. Eine Erweckung, das ist keine Bekehrung. Und Bruder Riegel schrieb einmal, aus seinem Leben. Es gab manche gründliche Bekehrung und die Kinder in Christo wurden nicht tot geboren. Und dieser Gedanke ist mir auch immer wieder wichtig. Bruder Link hat, glaube ich, früher oft darauf Bezug genommen, dass gesunde Geburten, also gesunde Wiedergeburten stattfinden müssen, um auch wirklich Erlösung zu haben, um auch ein Kind Gottes zu sein. So wollen auch wir dieses beachten. Die geistliche Erweckung ist also der erste Punkt, um auch das Heil zu erlangen. Römisch 2, du musst einen Entschluss fassen und dich entscheiden. Der verlorene Sohn, er traf ja auch eine Entscheidung. Wo steht das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Lukas 15, wir lesen dann bitte mal Vers 18. Reichte das jetzt schon aus, dieser Vers, von dem wir jetzt hier lesen? War das für ihn schon ausreichend, um zu wissen oder auch sagen zu können, ich habe jetzt Erlösung, mein Vater hat mir alles vergeben? Oder was geht aus diesem Vers hervor? Ja. Das war sozusagen das Aufwachen. Wache auf, der du schläfst von den Toten. Also ich will, das war nun seine Entscheidung, die er hier traf. Und wenn wir uns fragen, war das schon seine Bekehrung, dann müssen wir sagen, nein, das war nicht seine Bekehrung. Das war nur sein Entschluss, seine Entscheidung. Und in meiner Jugendzeit, dann haben manche Prediger dann aufgerufen und gesagt, entscheide dich für Christus. Naja, der verlorene Sohn hatte sich auch für Christus entschieden. Aber solange er sich nicht wirklich gebeugt hat vor Gott, war er doch nicht wieder ein angenommener Sohn, war er nicht wiedergeboren. Nur eine Entscheidung bringt für die Seele kein Heil. dann mag man sich heute für Christus entscheiden und morgen lebt man genauso weiter wie gestern. Und man merkt nichts von einer Buße oder von einer wirklichen Bekehrung. Der Mensch muss das Heil begehren und die Bedingungen erfüllen. Er muss auch willig sein, den Preis zu zahlen und auch alles abzulegen, was Gott nicht gefällt. An Römisch 3 die göttliche Traurigkeit. Der Sünder muss der Sünde entsagen und sie verachten, weil Gott die Sünde verachtet. Der Sünder, er muss eine tiefe Traurigkeit über alle begangenen Sünden in sich tragen. Wir lesen dazu aus dem 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Hier wird also die göttliche Traurigkeit besonders hervorgehoben, dass die eine Seligkeit bewirkt, wirkt zur Seligkeit eine Reue. Also Traurigkeit, das ist ein Bereuen, die man da hat. Und da will ich noch einmal Bruder Riegel zitieren, der schrieb, gewöhnlich kamen die Heilsuchenden weinend und zitternd nach vorne. Er predigte, er war so Reiseprediger, Evangelist. Und hat dann so die Erfahrung gemacht, wenn die Menschen kamen, dann kamen sie weinend nach vorne. Ich will damit nicht sagen, dass das immer so sein muss, dass der Mensch weinen muss, wenn er sich bekehrt. Aber diese Reue, diese göttliche Traurigkeit, die muss doch da sein. Gott, ich habe dich betrübt. Ich war frech gewesen oder habe hier oder da gesündigt mit Lügen oder was da immer gewesen sein mag. Das muss einem doch wirklich von Herzen leid tun. Da kann man nicht einfach so mit den Händen in den Taschen herkommen und sagen, Gott, hier, ich möchte mich jetzt bekehren. So leger will ich es mal sagen. Sondern man muss doch auch wirklich Reue empfinden und wissen, mit wem habe ich es hier zu tun. Gott, den Allmächtigen, mein Schöpfer, den großen Richter, dem himmlischen Vater, der mich liebt. Und da kann ich doch nicht irgendwie kommen und wo diese göttliche Traurigkeit nicht wirklich in der Weise ist, da ist dann die Frage, ob der Mensch dann wirklich durchdringt. Also nach diesem Worte muss die göttliche Traurigkeit der Wiedergeburt vorausgehen und dass man sich dann wirklich bekehrt, dass es einem leid tut, was man getan hat. Und verwunderlich ist es, wenn ein Mensch sagt, er hat sich bekehrt und in irgendeiner Weise sich dann der vorherigen Taten rühmt. Also das ergreift mich dann schon sonderbar, wenn ich das dann so ein bisschen mitbekomme, dass man dann noch irgendwie ja mit gewissem Stolz oder wie soll ich es sagen, da zurückblickt auf das Leben, das Gott nicht wohlgefällig war. So, viertens, die Buße. Buße, wer kann dann das Wort mal erklären, was Buße ist? Man hat ja jetzt da den Buß- und Bettag abgeschafft, nicht mehr als Feiertag gilt er bei uns, aber der Begriff müsste ja an sich dem ganzen deutschen Volk bekannt sein. Da hat dein Bruder gesagt, Buße tut das Volk nicht, beten tut's auch nicht, dann braucht auch der Feiertag nicht mehr sein. So hat jemand mal zum Ausdruck gebracht. Aber was ist Buße? Ja, sein Denken ändert. Umkehr. Vergebung bitten. Und ich habe da so mal drei oder einige Gedanken oder Worte aufgeschrieben. Es bedeutet Reue. Die anderen Dinge, da kommen wir noch drauf. Reue bedeutet es, Sühne oder auch Entschädigung, das bedeutet Buße. Buße bedeutet Wiederherstellung des gestörten Verhältnisses Gott gegenüber ein. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt noch. Buße schließt das Gefühl der persönlichen Schuld ein, dass ich gesündigt habe, wenn wir zurückgehen zum verlorenen Sohn. Er hatte den Vorsatz gefasst und ist ja nachher zum Vater gekommen und hat ja auch seine Schuld vor dem Herrn gebracht. Ich habe gesündigt vor dir. Also hat es dem Vater so gesagt, Treue über die begangene Sünde und auch Abkehr, das ist das Wichtigste, diese Abkehr von dem vorherigen Weg. Und es nützt wirklich nichts, wenn man sich aufmacht, um sich zu bekehren und sich nicht wirklich abkehrt. Und oftmals bekehrt sich ein Mensch, aber er hält noch irgendwie an den Freunden fest, die er hat, mit denen er schon manches Bubenstück vollbracht hat, die ihn zur Sünde oder schlimmen Taten verführt haben. Und sie lösen sich nicht davon. Und das ist auch ein Punkt für ein jedes neu bekehrte Kind Gottes, das habe ich bei uns schon öfters gesagt, lerne Nein zu sagen. Hast du dich bekehrt und hast du einen Freund gehabt, der dir schon manchen Weg gezeigt hat, der nicht gut war, dann lerne auch diesem Freund Nein zu sagen, dass du nur so weit Kontakt mit ihm hast, wie er dir nicht Schaden zufügen kann, aber nicht, dass du wieder den Weg gehst und in Sünde gerätst, von dem du eigentlich jetzt entflohen bist. Also du musst dich von der Sünde abkehren. Lasst uns mal bitte Apostelgeschichte 3, Vers 19 aufschlagen. Das ist ja auch von der Buße die Rede. Ja, hier heißt es klar und deutlich, tut Buße. Also nochmal zu den Begriffen, die ich vorhin nannte, bereut sie und seht zu, dass das gestörte Verhältnis zu Gott wiederhergestellt wird und dass ihr euch von der Sünde abkehrt. Ich habe da eine neue evangelische Übertragung, die sagt, ändert eure Einstellung, oder die neue Genfer Übersetzung, kehrt jetzt um. Aber Luther oder auch die Elberfelder Übersetzung sind ja aussagekräftiger, die sagen, tut Buße. Da schließt das andere alles mit ein, Umkehr und auch sich zu ändern, wirklich völlig zu ändern. Die gottlosen Taten, sie müssen wirklich gelassen werden. Jesaja 55, Vers 7. Und hier sehen wir, dass auch im Alten Bund Gott nichts anderes forderte als auch jetzt im Neuen, was der Mensch tun sollte, um Gott zu gefallen. Jesaja 55, Vers 7. Eine klare Aufforderung. Der Gottlose lasse von seinem Weg und auch von seinen Gedanken, denn jedem falschen Weg geht auch ein falscher Gedanke voraus. Man muss also dann als ein Kind Gottes sehr auf seine Gedanken achten, damit die Gedanken nicht zur Tat werden. Dann wird sich der Herr erbarmen und bei Gott ist viel Vergebung. Welch ein herrliches Wort. Und wer immer mit Schuld beladen ist, der Herr vergibt dem Aufrichtigen, der Vergebung seiner Schuld sucht und will ihm auch immer wieder helfen. Dann ist es nötig, dass man wirklich der Sünde entschieden den Rücken kehrt, dann ruht das Wohlgefallen Gottes auf den Menschen, der Buße tat. Römisch 5, bekenne deine Sünden. Wer weiß denn, wo da ein so ganz bekannter Vers steht, dass man seine Sünden bekennen soll. Ich habe hier einen aus dem Alten Testament. Naja, vielleicht ist das auch nicht so bekannt. Sprüche 28, Vers 13. Thank you. Ja, man muss also die Schuld bekennen. Man darf sie nicht verbergen. Wer seine Schuld leugnet, und manchmal mag der Mensch sich bekehren, aber das ist vielleicht ein Punkt in seinem Leben, da mag er nicht mit rausrücken. Den mag er nicht bekennen. Und das wird ihn belasten und er wird einfach nicht frei werden, wenn er nicht wirklich alles bekennt. Aber wen soll man die Sünden bekennen? Ja, vor Gott und wo es nötig ist, auch vor Menschen. Ich habe mal gelesen in der Geschichte der Gemeinde, da kam mal in einer Zeit eine Periode auf, da kamen manche wohl Prediger, die haben gesagt, also die Sünden, die müssen alle vor der Gemeinde bekannt werden. Und das hat für Verwirrung gesorgt. Und das fordert auch nicht Gottes Wort, dass ein Mensch hingeht und vor der Gemeinde all seine persönliche Schuld bekennt, ist etwas, was die Gemeinde betrifft. Wenn er Schmutz auf die Gemeinde geworfen hat oder sich der Gemeinde gegenüber nicht recht verhalten hat oder die Gemeinde verließ und dann wiederkommt, dann ist das eine Sache, die er vor der Gemeinde zu bekennen hat. Aber sonst ist in erster Linie, wie gesagt wurde, die Schuld Gott zu bekennen, denn ihn haben wir betrübt. Und dass wir auch diese Sache mit unserem großen Gott in Ordnung bringen. Und ohne Sündenbekenntnis wird keine Vergebung stattfinden. Aus dem 1. Johannes lesen wir Kapitel 1, Vers 9. Ja, das ist ein ermutigendes Wort für jeden Sünder, dass er seine Sünden bekennt. Und dann die Zusage, Gott ist treu, er hält sein Wort, Gott ist gerecht, er steht zu seinen Zusagen, so dass er die Sünden vergibt und reinigt den Menschen, dass er in dem reinen Zustand dann vor Gott steht. Wer aber auch an Menschen gesündigt hat, muss das ihnen gegenüber auch bekennen. Nehmen wir an, er hat den anderen betrogen, der ist nie dahinter gekommen, dann ist es selbstverständlich die Aufgabe des Neubekehrten hinzugehen und sagen, lieber Mensch, so und so habe ich getan, du hast es nicht gemerkt, dir ist es nie zu Ohren gekommen, aber so war es. Und er versucht dann auch nach seinem Vermögen, das mit Menschen in Ordnung zu bringen. Wird eine Sünde bewusst nicht bekannt, so sagte ich vorhin schon, hat der Mensch keinen Frieden. Und durch das Bekenntnis werden wir mit Gott versöhnt und es findet eine Aussöhnung mit Menschen statt. Das schließt eben auch doch dieser Vorgang der Bekehrung ein, ich wiederhole es, durch das Bekenntnis werden wir mit Gott versöhnt und es findet eine Aussöhnung mit Menschen statt und die Folge wird ein unverletztes Gewissen sein. Wir sind frei, wir sind rein, ich stehe klar vor Gott, dann ist Freude im Herrn. Dann sind wir glücklich, wirklich glücklich, dass alles ausgeräumt ist. Bekenne deine Sünden, Christus forderte dann weiter auf, dass wir uns mit Menschen versöhnen sollen. Matthäus 5, Verse 23 und 24. So hatte Christus den Menschen das gesagt. Der Altar war ein Ort, an den die frommen Menschen mit ihren Opfergaben kamen, wenn sie sich zu Gott nahen wollten. Und wer sich Gott nahen wollte, der sollte sich zuvor mit dem Bruder, also mit allen Israeliten, wirklich versöhnen. Da sollte nichts sein, was da irgend zwischen dem einen oder anderen da steht. Und dann fand der Mensch auch Anerkennung vor Gott, und sein Opfer, das er brachte, das war dann auch wirklich angenehm vor Gott gewesen. Dann ist der weitere Punkt, den wir neben dem Bekennen auszuführen haben, nämlich die Wiedererstattung. Davon schreibt der Prophet Hesekiel 33, Vers 15. Wir lesen das bitte mal. War das jetzt also Hesekiel 33, Vers 15? Also bei mir steht da so: Also, dass der Gottlose das Pfand wiedergibt und bezahlt, was er geraubt hat, und nach dem Wort des Lebens wandelt, dass er kein Böses tut, so soll er leben und nicht sterben. Also Wiedergutmachung wird gefordert. Auch von Zachäus wissen wir, das war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Wo ich betrogen habe, da will ich es vierfach wieder gut machen. Da war gar keine Frage, ja oder nein. Das brannte auf seinem Herzen. Er wollte Frieden mit dem Herrn haben. Wiedergutmachung, das ist notwendig. Und dann als Römisch 7, Vergebung: Ist dem Heilsuchenden Unrecht geschehen, so soll er es vergeben. Also ist dir Unrecht widerfahren von einem anderen, dann ist es auch deine Aufgabe, deine biblische Pflicht, es dem anderen zu vergeben. Da darf weder Bitterkeit noch Hass oder Ähnliches sein. Wenn das im Herzen ist, kann Gott in das Herz nicht einziehen. Unser Leben, es muss eben mit der Schrift übereinstimmen. Da muss Frieden sein. Ich habe da vor kurzem eine Begebenheit gelesen, was auch den Frieden betrifft. Es wird von einer Begebenheit in Spanien von einem Vater und seinem jugendlichen Sohn berichtet, die ein angespanntes Verhältnis hatten. Wir hörten ja schon in der Einleitung, dass man gehorsam sein soll, aber es ist ja so in manchen Fällen, dass da eben diese Harmonie fehlt, diese familiäre Einigkeit. Und der Sohn lief von zu Hause weg. Sein Vater, wie auch immer, begann eine Reise, um seinen aufsässigen Sohn zu suchen. Letzten Endes in Madrid, in einem letzten verzweifelten Versuch, ihn zu finden, gab er dann eine Anzeige in der Zeitung auf. Die Anzeige lautete: Lieber Paco, wir treffen uns vor der Zeitungsredaktion am Mittag. Alles ist vergeben, ich liebe dich, dein Vater. Und was meint ihr, was am nächsten Tag geschah? Am nächsten Tag tauchten vor der Zeitungsredaktion 800 Pacos auf. Ja, aber was da so von Bedeutung ist: Sie alle suchten Vergebung und Liebe von ihren Vätern. Also angespannte Beziehungen auch zu Hause, sie können völlig zerbrechen und auseinandergehen. Und wenn nun auch so der ein oder andere eine angespannte Beziehung hat, der Vater, wenn er doch Gott dient, die Eltern, die Gott dienen, die lieben ihre Kinder. Und sollte vielleicht auch hier jemand sein, der zu Hause ein angespanntes Verhältnis hat oder ein gespanntes Verhältnis, kein gutes Verhältnis, dann darf man doch auch damit zu Gott gehen, auch zu Hause wieder alles in Ordnung bringen. Gott will, dass die Einheit in der Familie bestehen bleibt und nicht in irgendeiner Weise zerbricht, sondern dass doch auch hier Harmonie besteht. Das ist doch der beste Boden und Nährboden auch für eine gute Situation in der Gemeinde, für ein gutes Verhältnis in der Gemeinde. Will der Mensch nun Buße finden, zu Gott kommen, das wissen wir auch, ist auch Gebet und Glauben notwendig. Was steht in Matthäus 7, Vers 7, ein sehr bekannter Vers, aus dem Kopf mal bitte? Also das sind so drei verschiedene Punkte, die da gesandt genannt werden. Bittet, so wird euch gegeben. Und wer das sucht, wer da Heil sucht, der wird es finden. Und wer an die Tür anklopft, dem wird der Herr auftun. Noch Apostelgeschichte 16, Vers 30 und 31. Hier lesen wir von dem Kerkermeister zu Philippi. Hier die Aufforderung, Glaube. Glaube an den Herrn Jesus. Also nicht irgendwie Glaube an, so allgemein an Gott. Hier wird er aufgefordert, Glaube an den Herrn Jesus, an das Opferlamm. So wirst du und dein Haus selig. Das ist der Weg des Heils und nicht so ein allgemeiner Glaube, wo man Christus draußen vorlässt. Dann habe ich noch jetzt Großbuchstaben B, die Rechtfertigung und Bekehrung. Sicherlich könnte man da auch noch ausführlicher drauf eingehen, aber die Zeit, sie eilt ja auch dahin. Wenn wir hier auch von Rechtfertigung und Bekehrung sprechen, die verschiedenen Ausdrücke Rechtfertigung oder Bekehrung oder neue Geburt haben eben auf das erste Werk der Gnade Bezug. Und wenn wir auch diese verschiedenen Dinge angesprochen haben, göttliche Traurigkeit, Buße, Bekennen der Sünde, das kann alles nach einer Predigt bei dem Menschen auch im Herzen vonstatten gehen, dass er sich bekehrt, wie wir es in der Apostelgeschichte 2 lesen, Vers 41. Ja, sie nahmen das Wort auf. Und manche meinen, man muss da, wer weiß wie lange, in Buße stehen und dass das nicht so, vielleicht sage ich mal, in einem Tag geschehen kann, wenn der Mensch von Gottes Wort berührt und angesprochen wird. Also, die sein Wort gerne annahmen nach dieser wunderbaren Predigt, die ließen sich taufen und fanden Heil und Erlösung. Sind die Bedingungen erfüllt, dann folgt die Rechtfertigung. Nun, Rechtfertigung, was ist das? Jemand wird von der bestehenden Schuld freigesprochen. Das ist Rechtfertigung. Christus gab sich als Sühnopfer für die Sünder und stellte dadurch das Gerechtigkeitsgefühl Gottes zufrieden. Also Christus war das Opferlamm, wir waren als Sünder und diese Sünde musste vergeben werden, sie musste versühnt werden und deshalb kam auch Christus als das Sühnopfer für uns und dadurch wurde Gottes Zorn von uns abgewandt, dass wir Vergebung der Schuld erlangen konnten. Der bußfertige Sünder kommt dann in einen Stand zu Gott, als hätte er nie gesündigt. Und das ist doch so wunderbar, zu wissen, alle Schuld, wirklich alle Schuld ist vergeben. Sinnverwandte Worte sind neben der Rechtfertigung auch Vergebung oder Straferlass oder Lossprechung. Das alles gibt der Herr, wenn wir uns zu ihm wenden. Und dann die Bekehrung, andere Worte für Bekehrung sind dann Umkehr, Neubeginn, wir könnten auch sagen, eine 180-Grad-Sinneswandlung. Bekehrung ist die Umwandlung des Herzens, aber auch des Lebens. Es ist falsch, dass man nur von einer Erneuerung des Herzens spricht. Das Leben muss es beweisen. Psalm 51, hier lese ich Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Das will der Herr auch in uns bewirken. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und das gibt der Herr. Wir haben das schöne Lied, Erlösung ist das höchste Gut, das je ein Mensch noch fand. So, das war dann einmal der Punkt, der uns hier beschäftigte, der Weg zum Heil und auch hier die Bedingungen zur Erlangung des Heils. Und dann wäre als dritter Hauptpunkt C die Heiligung. Nun ist da nicht mehr so viel Zeit, die uns hier noch zur Verfügung steht. Aber wir wollen doch noch einige Gedanken dazu hören. Die Gemeinde Gottes ist ja eine Heiligungsbewegung. Und die Bekehrung und ein sündenfreier Lebenswandel ist ein hoher Stand der Gnade, den wir erlangen können. Aber Gott will auch jedes Kind Gottes weiterführen. So wie bei Cornelius. Er hatte doch auch hier weitergeführt werden können. Apostelgeschichte 10, Vers 44, da lesen wir von Cornelius. Wer es hat, kann lesen.
Da wird uns noch diese Worte reden, dass jeder eine die Geist macht, alle dem Wort hören.
Ja, hier fiel also der Heilige Geist auf alle, die das Wort zuhörten. Und die Frage hat schon manche beschäftigt, war nun Cornelius ein Kind Gottes gewesen oder war er kein Kind Gottes gewesen, als dieses Ereignis stattfand? Was meinen wir hier so aus der Mitte? Ja, gleich am Anfang des Kapitels steht das so geschrieben, die Verse 2 und 3 von Cornelius, gottselig und gottesfürchtig samt seinem ganzen Hause und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Er besaß Erlösung. Und wenn Menschen sagen, er besaß keine Erlösung, dann muss man sich fragen, wie passt das zueinander? Und ein alter Prediger hat mal gesagt, solche Gemeinde möchte ich haben, wie Cornelius ein Mensch war, die da gottselig leben, gottesfürchtig sind, die opferwillig sind, die immer zu Gott beten. Solch eine Gemeinde, wenn man nur solche Menschen hätte, dann würde wirklich Erweckung stattfinden in dieser Zeit, wenn diese Dinge alle vorhanden wären und sich Menschen so zu Gott halten. Und wie viele Tage fastete Cornelius, wer weiß das? Und wir lesen das hier in der Heiligen Schrift, in Vers 30, da steht es geschrieben, wie geantwortet wurde, ich habe 4 Tage gefastet bis an diese Stunde und um diese 9. Stunde betete ich in meinem Hause und da kam eben das, wonach er verlangte, nämlich Petrus kam als Knecht Gottes, um auch hier über Gottes Wort die Heiligung dann noch weiter auszulegen, damit das Haus dort weiter zu Gott geführt werden konnte. Das muss ich nochmal fragen. Wann muss ich jetzt Schluss machen? Das ist jetzt Viertel nach, ja? Naja, ich will da nur noch ein paar Gedanken hier über die Heiligung anführen, dass es ist der Wille Gottes, dass auch sein Volk weitergeführt wird. Und was ist Heiligung? Es ist ein zweites Gnadenwerk, das wäre jetzt Römisch 1. Es ist ein Werk nach der Erlösung. Ein Sünder, er kann sich in diesem Sinne nicht Gott weihen, er kann nur Buße tun. Die andere Seite, der Gläubige, kann nicht mehr Buße tun, er braucht auch nicht mehr Buße tun, er kann sich nur noch Gott weihen. Das ist, was der Herr von ihm erwartet. Und Gott macht den Menschen dafür verantwortlich, auch und erwartet es von ihm, dass er sich Gott weiht. Heiligung bedeutet Übergabe, Reinigung oder auch Absonderung. Im Alten Testament wurde etwas abgesondert, das dann nur für das Heiligtum bestimmt war. Und so soll es auch im Neuen Testament sein. Herz und Leben soll von allem anderen abgesondert sein, außer von Gott. Dem soll es ganz gehören. Dem soll das ganze Herz gehören, das ganze Leben. Und geheiligt sein bedeutet Gott völlig übergeben sein. Heiligung ist die Vollendung der Heiligmachung. Die Heiligmachung nahm in der Erlösung ihren Anfang und findet in der Heiligung den Abschluss. Heiligung ist ein augenblickliches Werk und kein Hineinwachsen. Entweder du hast dich Gott als völliges Opfer gegeben, ganz auf den Altar gelegt, oder hast dich nicht darauf gelegt. Bruder Sonnenberg hat es einmal so plastisch schön vor Augen gestellt. Er hatte so unterrichtet und neben dem Pult stand, war dann die Tür. Auf einmal sagt er nichts, geht raus, kommt wieder rein. Und dann sagt er, so merkt man es, wenn der Heilige Geist ins Herz eingekehrt ist. Dann ist er auch, hat er Bezug, Einzug gehalten in dem Herzen des Menschen. Und warum ist die Heiligung so notwendig? Der Hebräerbriefschreiber sagt, damit keiner dahinten bleibt. Hebräer Kapitel 4, Vers 1. So lasset uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen zu seiner Ruhe nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Und dieses Kapitel ist ja überschrieben, dass durch Jesus noch eine Ruhe vorhanden ist im Volke Gottes, und der Erlöste, der soll eben zur Ruhe kommen. Und dazu lese ich die Verse 9 bis 11. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen in dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Und manche mögen das vielleicht anders verstehen und sagen, na, da ist doch vielleicht die himmlische oder ewige Ruhe mit gemeint. Aber Paulus sagt, lasset uns Fleiß tun als die Lebenden. Lasset uns Fleiß tun, in Vers 11 einzukommen zu dieser bestimmten Ruhe, zu der geistlichen Ruhe, dann wird Gott auch von seinen Werken ruhen, dann hat er an uns nichts mehr zu vollbringen und er hat dann sein Werk auch an uns getan. Wir brauchen die Heiligung, damit wir durch die Stürme, Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten oder auch Enttäuschungen des Lebens sicher hindurchkommen. Ich nenne jetzt nur noch so ein paar Hauptpunkte in Kürze. Wir brauchen die Heiligung, damit wir bewahrt werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist ganz samt Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesu. Und jeder, der eine Aufgabe im Reiche Gottes übernimmt, der sollte mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und wenn nicht, dann sollte er warten. Ihr könnt die Bibelstelle aufschlagen. Ich lese sie jetzt nicht. Lukas 24, Vers 29 und dann Römisch 3. Gott hat alle Vorkehrungen zur Heiligung getroffen. Einmal Gott heiligt. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Judas, Vers 1. Gott hat uns die Mittel zur Heiligung gegeben. A, das Wort, Johannes 17, 17. Und B, den Heiligen Geist, Römer 15, Vers 16. Und das reinigende Element ist das Blut Christi, das uns reinigt. Hebräer 13, Vers 12. Und die Bedingungen zur Heiligung sind einmal die völlige Übergabe, Römer 12, die ersten beiden Verse, und der Glaube, Apostelgeschichte 26, Vers 18. Und bezüglich der Auswirkungen des Heiligen Geistes können wir Stephanus anführen. Er war voll Glaubens und Heiligen Geistes. Paulus, er hatte sich auf den Altar gelegt. Auch die Jünger, vorher fragten sie, wer sei der Größte, wer ist der Größte, aber nachher war dieser Wunsch nach einer Vorrangstellung nicht mehr vorhanden. Nun, ich wünsche euch, dass ihr euch auf dem Weg des Heils begebt, insofern ihr noch nicht darauf wandelt. Und wer schon darauf wandelt, der sollte auch schauen, dass er eingeht in diese Ruhe, von der Paulus schreibt. Vor allen Dingen heißt es, wachend und betend zu sein, im Gott dienen und dass wir Gott die Treue halten. Amen.